Guten Abend, liebe Gemeinde. Heute wollen wir über das Abendmahl nachdenken. Und das Thema habe ich etwas abgewandelt aufgeschrieben: das Abendmahl mehr als eine Erinnerung. Ich denke, zum Thema Abendmahl haben wir vielleicht noch nicht viel gehört, aber wir praktizieren es oft. Und deswegen ist es wichtig, immer wieder darüber nachzudenken, was bedeutet das Abendmahl wirklich und was finden wir in der Schrift. Und heute möchte ich besonders darüber sprechen, dass wir uns einmal die Schatten im Alten Testament anschauen, um wirklich Gottes großen Plan nochmal vor Augen zu bekommen. Also wenn wir dann zu diesem Tisch kommen, ist viel mehr geschehen in der gesamten Geschichte. Gott hat einen Plan, den er vollbracht hat. Und das führt uns zu diesem Tisch. Wir wollen uns dann die Einsetzung im Neuen Testament nochmal anschauen. Und dann ganz kurz über Geschichte sprechen. Warum sehen wir gewisse Dinge anders, wie vielleicht andere Kirchen um uns herum? Was bedeutet es, dass das Abendmahl mehr als ein Erinnerungsmahl ist? Und dann einige praktische Anwendungen für unser Leben, was wir mitnehmen dürfen. Ja, die große Frage ist im Leben eines Christen, aber auch im Leben eines Menschen: Wie kann ich Gott begegnen? Wie ist es möglich? Denn die Bibel zeigt uns oft, dass seit dem Sündenfall Trennung zwischen Gott und dem Menschen besteht, dass Menschen unrein sind, Sünder sind und es keinen wirklichen Zugang zu Gott gibt. Es gibt eine große Trennung. Und wir freuen uns deswegen, dass Christus gekommen ist und uns Frieden gebracht hat, dass wir durch Christus nun Zugang zu Gott haben. Und wir bekommen als Christen in dieser Gesamtheit ein Fest von Gott gestiftet. Und das ist das Abendmahl, das wir dann im Neuen Testament finden. Aber bevor wir ins Neue Testament schauen, lasst uns einige Schatten im Alten Testament anschauen. Hier vielleicht eine kurze Frage. Was denkt ihr, sind Schatten im Alten Testament, die auf das Abendmahl hingedeutet haben? Das Passafest. Sehr schön. Punkt 1 bei mir. Exodus oder 2. Mose, wie wir das kennen, Kapitel 12, die Verse 1 bis 28. Ich hoffe, ich erschlage euch heute nicht, aber wir müssen einige Stellen lesen. Es wird keine Auslegung dann geben, sondern wir werden dann zusammenfassend einfach über diese Stelle kurz nachdenken. Was bedeutet der Schatten da drin? Deswegen, also heute wird mehr Gottes Wort zu uns gelesen und dann immer eine kleine Zusammenfassung, die uns das große Bild dann auf das Abendmahl zeigt. Und ich hoffe, das ermüdet euch nicht. Es ist aber wirklich wichtig, damit wir also von diesem Verständnis des Alten Bundes, des Alten Testamentes, einen wirklich guten Bezug zum Neuen Bund im Neuen Testament erhalten. Also 2. Mose, Kapitel 12, Abvers 1. Darauf gebot der Herr dem Mose und Aaron im Land Ägypten Folgendes: Der gegenwärtige Monat soll euch als Anfangsmonat gelten. Der erste soll er euch unter den Monaten des Jahres sein. Gebt der ganzen Gemeinde Israel folgende Weisung: Am 10. Tag dieses Monats, da nehme sich jeder ein Lamm, für je eine Familie ein Lamm. Und wenn eine Familie zu klein für ein ganzes Lamm ist, so nehme er und seien ihm zunächst wohnen der Nachbar eins gemeinsam nach der Zahl der Seelen. Ihr sollt auf das Lamm so viele Personen rechnen, als zum Verzehren erforderlich sind. Es müssen fehlerlose, männliche, einjährige Lämmer sein. Und von den Schafen oder von den Ziegen sollt ihr sie nehmen. Bis zum 14. Tag dieses Monats sollt ihr sie in Verwahrung haben, dann soll die gesamte Volksgemeinde Israel sie zwischen den beiden Abenden schlachten. Hierauf sollen sie etwas von dem Blut nehmen und es an die beiden Türpfosten, an die Oberschwelle an den Häusern streichen, in denen sie die Mahlzeit halten. Sie sollen dann das Fleisch noch in derselben Nacht essen, und zwar am Feuer gebraten. Und dazu ungesäuertes Brot mit bitteren Kräutern sollen sie es essen. Ihr dürft nichts davon roh oder in Wasser gekocht genießen, sondern am Feuer gebraten. Und zwar so, dass der Kopf noch mit den Beinen und mit dem Rumpf zusammenhängt. Ihr dürft nichts davon bis zum anderen Morgen übrig lassen, sondern etwas, was etwa von bis zum Morgen übrig bleibt, sollt ihr im Feuer verbrennen. Und auf folgende Weise sollt ihr es essen: Eure Hüften gegürtet, eure Schuhe an den Füßen und euren Stab in der Hand. Und in ängstlicher Hast sollt ihr es essen. Ein Vorübergehen des Herrn ist es. Denn ich will in dieser Nacht durch das Land Ägypten schreiten und alle Erstgeburt in Ägypten sterben lassen, sowohl von dem Menschen als vom Vieh, und will an allen ägyptischen Göttern ein Strafgericht vollziehen, ich, der Herr. Dabei soll dann das Blut an den Häusern, in denen ihr euch befindet, ein Zeichen zu eurem Schutz sein, denn wenn ich das Blut sehe, will ich schonend an euch vorübergehen, und es soll euch kein tödliches Verderben treffen, wenn ich den Schlag gegen das Land Ägypten führe. Bis hierher Wenn jemand möchte, so kann man das gerne bis Vers 28 dann zu Hause weiterlesen. Israel ist in Gefangenschaft. Mose bekommt diesen herrlichen Auftrag, das Volk aus Ägypten herauszuführen. Und die Geschichte sollte einigermaßen vielleicht bekannt sein. Pharao will nicht. Und Gott muss Plagen schicken. Und er schickt Plagen, um Pharao, der sich als Gott inszeniert, und ganz Ägypten zu zeigen, wer der wahre Gott ist. Und als letztes wird Pharao sie schicken. Und das Volk Israel soll diesen Auszug aus Ägypten durch dieses Passafest symbolisch feiern. Und zwar die Errungenschaft Gottes über alle anderen Götter. Und hier sehen wir schon die ersten Vorschattungen. Es ist erstens ein verbindendes Fest. Wir lesen hier nicht, dass jeder Einzelne ein Lamm nehmen soll. Nicht jeder Einzelne soll persönlich dastehen und gucken, wie er dieses Fest mit Gott feiert. Gott sagt, kommt als Familie zusammen. Und falls ihr zu klein seid, so nimmt noch eine andere Familie dazu. Also es soll in Gemeinschaft passieren. Das ist ein Fest nicht für dich persönlich. Es ist ein Fest, das du in einer Familie zusammen essen sollst, feiern sollst. Wir haben hier ein Zeichen, und zwar das Blut. Blut muss vergossen werden, und dieses Blut darf nur vom Bundesvolk genutzt werden. Die Ägypter bekommen keine Information dazu. Die Ägypter wissen nichts von dem Strafgericht Gottes. Die einzigen, die wirklich wissen, wie sie gerettet werden können, ist das Volk Israel. Sie bekommen ein Zeichen, das sie rettet. Und das ist das Blut des Lammes oder der Ziege, die sie schlachten sollen. Und so trennt Gott sofort zwischen, hier ist mein Volk, mein Bundesvolk und alles andere ist nicht Volk. Und ihnen gehört der Fluch, während meinem Volk Segen zusteht. Es wird geopfert und das Opfer ist auch direkt das Opfermahl. Also das Lamm wird nicht einfach nur geschlachtet, das Blut verwendet und dann soll es weggetan werden. Sie sollen es in dieser Nacht noch essen. Sie sollen teilhaben an diesem Opfer. Es soll nicht nur auf den Türpfosten sein, das Blut, sondern es soll gegessen werden. Sie sollen sich damit identifizieren. Wenn man dann weiterliest, gebietet Gott, dass dieses Fest zur Erinnerung sein soll. Also es soll nicht nur einmal passiert sein, und zwar beim Auszug, sondern sie sollen das ab jetzt jährlich feiern. Jetzt ist der erste Monat immer wieder da. Es soll auf Gottes wunderbare Rettung hindeuten, die dem Volk Israel geschehen ist. Und auch zukünftige Generationen sollen es wiederholen. Zukünftige Generationen werden nichts mehr vom ersten Passafest mitbekommen haben. Sie gehören nämlich vielleicht in die dritte, vierte, fünfte, aber sie werden das gleiche Fest feiern wie ihre Urahnen. Und Gott möchte darin ein Fest, in diesem Fest verdeutlichen, die einstige Rettung ist wirklich geschehen. Jeder, der teil hat, muss nicht beim ersten dabei gewesen sein, aber erinnert sich durch das Feiern dieses Festes daran, dass es mal einen Zeitpunkt gab, an dem Israel wirklich gerettet worden ist. Da kommen schon bestimmte Bilder, oder? Beim Abendmahl hinzu. Aber das sind so einige Vorschattungen, die wir beim Passafest sehen. Also verbindend, Familie, Gottes Volk kommt zusammen, Gottes Volk soll das Opfer essen, genießen und sie sollen sich erinnern. Und zwar in jeder Generation und einmal jährlich. Eine andere Stelle wäre 2. Mose 16. Das Volk ist in der Wüste und es hat nichts zu essen und es fängt an zu murren. Und sie murren und murren, sie wollen lieber sterben. Und dann schickt Gott ihnen Brot vom Himmel, das Manna. Und wir werden uns nicht diese Stelle lesen, das kann man gerne zu Hause nachlesen, sondern 5. Mose Kapitel 8 ist eine Schlüsselstelle. 5. Mose Kapitel 8, Vers 16. Der dich mit Manna, das deine Väter nicht gekannt hatten, in der Wüste gespeist hat, um dich demütig zu machen und auf die Probe zu stellen, damit er dir zuletzt Gutes erweisen könnte. Gott zeigt sich hier als Versorger Israels. Er ist nicht nur der sie rettet und herausführt und sie dann einfach dem Schicksal überlässt oder sagt, in der Wüste müsst ihr jetzt selber klarkommen. Gott sagt, ich habe nicht nur den Heilsplan gestiftet, wie ihr da rauskommt, ich werde euch auch durch die Wüstenzeit versorgen, und zwar mit diesem Brot. Und diese Stelle wird ja später interessant in Johannes 6. Da hat Jesus nämlich viele Menschen gespeist und nun läuft ihm dieses Volk hinterher. Sie haben nämlich endlich einen, der Brot vermehren kann. Der als König, das wäre doch genial. Hast immer was zu essen. Und Jesus sagt ihnen, dass sie nicht verstanden haben, was hier passiert ist. Denn im Alten Testament gab es schon einmal einen, der immer Brot geschickt hat. Und nun tut er dies wieder. Und ihr müsst alle aufschauen und denken, hier ist wieder unser Erlöser. Hier ist der, der uns aus Ägypten geführt hat. Das tun sie nicht. Und in Johannes 6,30 sagt Jesus, dass er das ewige Brot ist. Das können wir auch gerne nachlesen. Johannes Kapitel 6, Vers 30. Da fragten sie ihn, welches Zeichen tust du nun, damit wir es sehen und dir glauben? Womit kannst du dich ausweisen? Unsere Väter haben das Manna in der Wüste zu essen bekommen, wie geschrieben steht, Brot aus dem Himmel gab er ihnen zu essen. Und dann geht Jesus darauf ein und zeigt ihnen, dass sie dieses Zeichen völlig missverstanden haben. Jesus, das wahre Brot. Gott versorgt uns mit dem ewigen Brot. Ein weiteres Zeichen ist das Blut des Bundes. Das ist 2. Mose 24, 1 bis 11. Und da gibt es einen Schlüsselvers, weil wir werden jetzt nicht die gesamte Stelle lesen. Es ist nämlich aber eine Stelle, die Jesus später selbst nochmal erwähnen wird. Und deswegen ist das auch eine wichtige Stelle, die wir lesen. Und wir merken, viele der Stellen sind nämlich in 2. Mose. Denn es gibt eine ganz klare Parallele zwischen dem Auszug aus Ägypten und Israel zu dem, wie das neue Bundesvolk einen Exodus erlebt. Und zwar, was wir Wiedergeburt nennen. Jemand, der aus Ägypten herausgeholt wird, aus der Sünde heraus und in das verheißene Land gebracht wird. 2. Mose, Kapitel 24, Vers 8. Da nahm Mose das Blut und besprengte mit ihm das Volk, wobei er ausrief, dies ist das Blut des Bundes, den der Herr mit euch aufgrund aller dieser Gebote geschlossen hat. Gott gibt nämlich seine Gebote dem Volk Israel und sagt ihnen, das ist mein Heiligkeitsanspruch. So bin ich und so sollt ihr sein. So müsst ihr es halten. Und als Zeichen dieses Bundes muss ein Tier geschlachtet werden. Und dieses Blut wird auf das Volk gesprengt. Interessant ist auch an dieser Stelle, nachdem Gott diesen Bund einsetzt, mit Mose und dem Volk, wird gefeiert. Es wird ein Essen ausgeteilt. Mose, Aaron und einige andere steigen auf den Berg und haben Gemeinschaft mit Gott. Erfreuen sich an dem, was Gott ihnen gegeben hat. Ein weiteres Zeichen ist das Friedensopfer. Und das können wir gerne lesen, denn das ist auch etwas, worauf dann das Neue Testament Bezug nimmt. Das wäre 3. Mose, Kapitel 3. 3. Mose, Kapitel 3. Die Menge übersetzt es als Heilsopfer. Schlachter und andere müssten das als Friedensopfer übersetzen, oder? Ja, genau. Soll aber eine Opfergabe ein Heilsopfer sein, so soll er, wenn er sie von den Rindern darbringen will, mag es ein männliches oder ein weibliches Tier sein, ein fehlerloses Tier von dem Herrn bringen. Dann lege er seine Hand fest auf den Kopf seines Opfertieres und man schlachte es am Eingang des Offenbarungszeltes. Die Söhne Aarons aber, die Priester, sollen das Blut rings um den Altar sprengen. Hierauf soll er von dem Heilsopfer den Herrn ein Feueropfer darbringen, nämlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt und alles Fett, das in den Eingeweiden sitzt. Ferner die beiden Nieren samt dem Fett, die an ihnen, an den Lendenmuskeln sitzt und den Lappen an der Leber, bei den Nieren soll er es ablösen. Wenn die Söhne Aarons es dann auf dem Altar über dem Brandopfer, das auf dem Holz über dem Feuer liegt, in Rauch aufgehen lassen, so ist es ein Feueropfer zum lieblichen Geruch für den Herrn. Das Interessante ist, 3. Mose ist ein Buch, dass ich denke, in der stillen Zeit so vor Herausforderungen steht. Da sind so viele Dinge, die einfach nacheinander aufgeschrieben sind, oder? Und was sollen wir damit alles anfangen? Und das sollst du tun und so sollst du es machen. Und du denkst dir, ja, wann kommt endlich Josua Richter Ruth? Aber das Schöne ist, liebe Geschwister, 3. Mose, und das, dieses Verständnis habe ich nicht lange, ist wirklich ein schönes Buch, denn es zeigt die Heiligkeit unseres Herrn auf und zeigt auf Christus hin. Also wenn ihr 3. Mose 3 lest, all diese Opfer sind eine Vorschattung auf das echte Opfer, und zwar auf Christus. Und wenn wir mit dieser Brille lesen, so merken wir deutlich, wie schön diese Opfer sind. Dass sie ihre Berechtigung hatten, dass sie all ihre Symbolik besitzen, aber schlussendlich gibt es das wahre Opfer, das dann endlich die Erfüllung bringt, die diese Opfer nie gebracht haben können. Doch wenn wir diese Merkmale im Alten Testament lesen, männlich, rein, abgesondert, dann klingelt doch bei uns allen, wenn wir dann über Jesus nachdenken, wie er ist und war und welche Errungenschaft er gebracht hat und dass er der einzig Wahre ist, Mensch und Gott, der das überhaupt vollbringen konnte. Einst mussten Israeliten irgendwelche Tierchen suchen und wirklich gucken, passt das perfekt in dieses Schemata? Und dann schickt Gott seinen Sohn. Da hast du unter tausenden Menschen gesucht und nicht einen gefunden, unter Millionen Menschen und keinen gefunden. Und dann greift Gott ein und schickt diesen wahren Menschen, der dieses Opfer sein kann. Weiter, wenn man in 3. Mose 3 liest, so sehen wir, dass der Anbeter rein sein soll. Auch dieses Opfer soll ihn reinigen. Der Leib ist dem Gläubigen gegeben. Es soll nicht nur verbrannt werden, sondern Teile davon sollen gegessen werden. Auch hier wiederum dieses, ich identifiziere mich mit dem Opfermahl. Es ist nicht nur darum, verbrannt zu werden, sondern ich soll auch einen Teil davon essen. Und in diesem Ganzen sehen wir auch hier wieder die Problematik. Hier stehen Sünder, unrein, und da ist Gott. Wie schaffen jetzt Sünder diese Verbindung zu Gott, ohne zu sterben? Und ein Theologe schreibt dazu, wir sehen die Berührung zwischen dem Heiligen und dem Unreinen, sie führt zum Tod des Unheiligen. Das Opfer durch die Reinigung des Unreinen macht die Berührung möglich. Der heilige Gott kann Sündern auf diese Weise begegnen. Und das ist im Alten Testament nur teils möglich. Es zeigt auf, dass diese ganzen Opfer, und es sind viele, es sind Tausende und Millionen Opfer gewesen, haben es nicht bewirkt, dass Menschen Gott frei begegnen können. Aber es gibt dieses herrliche Opfer im Neuen Testament, das ein für alle Mal alle Sünden gesühnt hat. Auch hier an dieser Stelle, es darf Fleisch gegessen werden vom Opfer. Eine Ausnahme gibt es aber bei dem Friedensopfer oder Heilsopfer, wie es hier in der Menge übersetzt wird. Und zwar darf das Blut der Tiere nicht getrunken werden. Und das ist ein interessanter Aspekt an diesen ganzen Vorschriften, die hier aufgeführt werden. Und zwar trägt der alte Bund nur die Schatten in sich. Und deswegen darf das Blut dieser Tiere nicht getrunken werden. In ihnen ist das Leben, steht da nämlich. Der neue Bund befiehlt ihr Blut zu trinken. Darüber werden wir gleich sprechen. Denn wir haben ewiges Leben erhalten. Und das ist wirklich herrlich und gewaltig, darüber nachzudenken. Eine letzte Stelle, die noch ein Schatten ist, ist Maleachi. Der letzte Prophet, bevor 400 Jahre Schweigen beginnt, bevor Christus kommt, gibt es eine sehr schöne Stelle. Maleachi, Kapitel 1, die Verse 10 bis 11. O schlösse doch lieber einer von euch gleich die Tore des Tempels zu, damit ihr nicht vergeblich Feuer auf meinem Altar anzündet. Ich habe keinen Wohlgefallen an euch, so spricht der Herr der Herrscharen. Und eine Opfergabe nehme ich nicht mit Wohlgefallen aus eurer Hand an. Denn vom Aufgang der Sonne bis zu ihrem Niedergang ist mein Name groß unter den Völkern und überall werden meinen Namen Räucherwerk und Gaben dargebracht. Und zwar reine Opfergaben, denn groß ist mein Name unter allen Völkern, so spricht der Herr der Herrscharen. Im ersten Moment vielleicht gar nicht so ersichtlich. In der Kirchengeschichte, wenn Theologen über das Abendmahl nachgedacht haben, die erste Stelle, die sie zitiert haben, war nicht das Passa und viele andere, sondern Maleachi 1 bis 10. Denn sie sehen im Abendmahl die Erfüllung dessen, was Gott hier Maleachi noch mitgibt. Zu sagen, diese ganzen Opfer, die passieren erstens nicht mal mit der Gottesfurcht, in der sie passieren sollten. Da haben die Priester weiterhin diesen Gottesdienst getan und waren mit ihrem Herzen ganz an einer anderen Stelle. Und Gott ruft hier diesen Wunsch aus, dass doch lieber das Ganze hier beendet würde, denn er wendet sich den Völkern zu, unter denen sein Name groß wird, unter denen permanent Räucherwerk aufsteigt. Und das ist dann eine Vorschattung auf das, was dann viele Kirchenväter schreiben, dass das Abendmahl heute ist. An allen Stellen, zu allen Zeiten, Gottes Volk ruft Gottes Namen aus. Und er freut sich an dieser Gabe, die er gibt. Kommen wir zur Einsetzung im Neuen Testament. Dazu die Stelle in Matthäus, Kapitel 26. Matthäus 26, die Verse 17 bis 25 geben uns den Kontext. Am ersten Tag der ungesäuerten Brote aber traten die Jünger zu Jesus und fragten ihn, wo willst du, dass wir das Passamahl zu essen bereiten? Also zurück zum alten Bund, da wurde dieses Fest eingesetzt. Es muss ein Lamm ausgesucht werden, das fehlerlos ist, makellos, es muss geschlachtet werden. Das Blut ist das Zeichen des alten Bundes, das damals auf die Türpfosten. Nun fragen die Jünger Jesus nach 3 Jahren Dienst, in denen er hier auf Erden gewandelt ist, wo möchte er nun dieses Passa feiern? Denn es wird Jesu letztes Passa auf dieser Erde. Verse 26 bis 30. Während des Essens aber nahm Jesus das Brot, sprach den Lobpreis, brach und gab es den Jüngern mit den Worten, nehmt es, esst, dies ist mein Leib. Da nahm er einen Becher, sprach das Dankgebet und gab ihnen den mit den Worten, trinkt alle daraus. Denn dies ist mein Blut, das Blut des neuen Bundes, das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Ich sage euch aber, ich werde von nun an von diesem Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, an dem ich es mit euch neu trinken werde, im Reich meines Vaters. Die Jünger erleben das erste neutestamentliche Passa, das Abendmahl. Denn es sind Stunden bis zur Hinrichtung Jesu Christi und damit zur Vollendung dieses herrlichen Werkes am Kreuz. Das echte Lamm stirbt, damit unsere Sünden getilgt werden. Jesus nimmt wahrscheinlich den dritten Becher, denn es gab beim Passa 4. Und der dritte Becher wurde auch Kelch des Segens genannt. Und deswegen nimmt er wahrscheinlich diesen hier und beginnt hier diesen Bund. Und er zitiert fast gleich die Worte aus 2. Mose 24,8. Hier ist das Blut des neuen Bundes. Damals, was Mose getan hat, symbolisch, als er das Blut auf die Volksmenge gesprengt hat und damit symbolisiert hat, ihr seid rein von euren Sünden, nimmt Jesus nun Bezug auf diese Stelle und zeigt, der Schatten hat heute ein Ende. Ab hier beginnt das, worauf ihr alle gewartet habt. Und die Erfüllung ist nah von 2 Stellen, die wirklich wichtig sind, die wir aber heute nicht anschauen werden. Einmal Jeremia 31, denn da sagt Gott, dass der neue Bund kommen soll. Dass Menschen das Gesetz Gottes in ihre Herzen bekommen und es dann freiwillig von sich aus halten wollen. Dass sie Liebe zu ihm haben, dass sie beschnitten sind am Herzen. Und Jesaja 53, der leidende Knecht Gottes, nachdem Israel immer wieder Ausschau gehalten hat, immer wieder vergessen hat, dass es dort einen leidenden Knecht gibt. Er ist nun da. Das ist die Erfüllung, die in diesem Abendmahl steckt, das der Herr mit seinen Jüngern feiert. Und Vers 29 ist super wichtig. Ich sage euch, ich werde von nun an dieses Erzeugnis des Weinstocks nicht mehr trinken, bis zu jenem Tag, an dem ich es mit euch neu trinken werde, im Reich meines Vaters. Es ist sehr interessant. Vielleicht habt ihr das schon mal überlesen. Vielleicht ist es euch aufgefallen. Aber Jesus trinkt nicht den vierten Becher. Er bleibt beim dritten Becher stehen. Die Vollendung nämlich passiert an dem Tag, an dem wiederkommen wird. Und das Schöne ist, genau wie das Passa damals, nichts anderes war als ein Fest, das immer wieder gefeiert worden ist und Bezug auf das eine Fest genommen hat, so ist es so gesehen, dass das Abendmahl, das wir also einmal im Monat feiern, nichts anderes als das erste Abendmahl. Dass wir Bezug nehmen auf das erste, dass es ein fortwährendes Fest ist, das nicht aufhört, bis unser Herr wiederkommt. Also die Gemeinde aller Zeiten feiert ein Fest. Natürlich sieht es ein bisschen anders aus, weil wir kommen einmal im Monat zusammen, aber vom Geistlichen her gesehen, ist das ein Fest, das durch alle Zeiten hindurch zieht, von Gottes Volk gefeiert wird, bis der Herr wiederkommt. Und wir den vierten Becher mit ihm genießen werden. Jesus sagt uns in diesem zusammen, nimm und iss, bis ich wiederkomme. Das ist die Botschaft, die wir im Abendmahl erhalten. Das ist die Predigt, die zu uns spricht. Weitere Stellen wären Markus 14, Lukas 22, also kann man gerne nochmal nachlesen, dass die Evangelien über das Abendmahl berichten. Genau. Zum Abschluss singen sie einen Psalm. Dieses Fest hat auch eine Umrahmung, und zwar Jesu Einsetzungsworte, das Essen des Brotes, das Trinken des Weines und dann Lobgesang. Und sie singen wahrscheinlich einen Psalm, und zwar einen zwischen 114 und 118. 116 zum Beispiel hat prophetische Worte. Genau, Vers 3. Es umfingen mich die des Todes Fesseln und die Ängste des Totenreiches befielen mich. In Drangsal und Kummer war ich geraten. Da rief ich den Namen des Herrn an. Ach Herr, errette meine Seele. Gnädig ist der Herr und gerecht und unser Gott ist barmherzig. Also hier haben wir Todesqualen. dann aber die Rettung aus den Todesquallen. Psalm 118, dies ist der Tag, den der Herr geschaffen hat. Und auch dazu nehmen einige Theologen Bezug und sagen, es ist wahrscheinlich Psalm 118. Wir können es echt nicht wissen, aber wenn es einen Tag gibt, den Gott wirklich geschaffen hat, um alles zu Ende zu bringen, so war es der Tag, an dem Jesus Christus sterben musste. Und darauf nimmt auch Psalm 118 Bezug. Ja, die erste Gemeinde feiert dann das Abendmahl. Dazu kommen wir aber später. Ich habe das bei den geschichtlichen Punkten eingereiht. Nehmen wir einen anderen noch hinzu. Und das ist Paulus, der uns mehr in das Geheimnis des Abendmahls hineinnehmen möchte. Und zwar dadurch, dass die Korinther sich beim Abendmahl falsch verhalten haben. Es ist keine positive Beschreibung, sondern die Korinther haben sich so daneben benommen, dass Paulus sie nochmal daran erinnern muss, dass das Abendmahl mehr als Erinnerung ist. Und hier kommen wir auch dann mehr zu dem theologischen Charakter des Abendmahls, weil alles bis jetzt war schon theologisch. Jetzt geht es aber vielmehr darum, was ist das Abendmahl wirklich für uns, auf unser Leben angewendet. In 1. Korinther 10, ab Vers 14, schreibt Paulus zu ihnen, darum, meine Geliebten, flieht vor dem Götzendienst. Ich rede zu euch als verständigen Leuten, beurteilt, was ich sage. Der Kelch des Segens, den wir segnen, ist er nicht die Gemeinschaft des Blutes Christi? Das Brot, das wir brechen, ist es nicht die Gemeinschaft des Leibes Christi? Weil es ein einziges Brot ist, sind wir trotz unserer Vielfalt doch ein einziger Leib, denn wir alle teilen uns in das eine Brot. Bis hierher. Paulus ruft auf und sagt, ihr seid Gottes Volk, flieht dem Götzendienst. Wie könnt ihr einfach sündigen, behaupten, ihr wärt Christen, dann noch das Abendmahl feiern? Und er macht die Beziehung besonders zum Abendmahl fest und sagt, alle, die beim Abendmahl teilnehmen, offenbaren damit, dass sie zum neuen Bundesvolk gehören, dass sie zur Gemeinde Gottes gehören. Und er sagt, und da muss Absonderung passieren. Es kann nicht sein, dass ihr weiter so tut. Und dann nutzt er das Beispiel, Vers 18, seht das irdische Israel. Stehen nicht die, welche die Opfer essen, in Gemeinschaft mit dem Opferaltar? Und er bezieht sich genau auf das Friedensopfer, auf das Heilsopfer, auf das Passa. Alle, die vom Opfer essen, identifizieren sich mit dem Opfer. Alle, die vom Opfer essen, predigen eine Botschaft, die sagt, ich gehöre dazu. Ich gehöre zu den Gereinigten. Und deswegen sagt Paulus, die Botschaft, die er aber dann sendet, ist, auf der einen Seite isst ihr von dem Tisch des Herrn und identifiziert euch mit diesem Opfer und sagt, wir sind Teil von Christus. Und dann geht ihr zum Tisch der Dämonen, sündigt, isst von diesem Tisch und sagt, ja, da gehören wir dazu. Und er sagt, und von außen, die da draußen schauen auf euch und verstehen nicht so ganz. Du sagst, du kannst hier und hier essen. Das macht's uns keiner. Die einen essen vom Tisch der Dämonen und sind da draußen. Die anderen essen vom Tisch des Herrn und sind abgesondert. So wie das einst Israel getan hat und deutlich sich abgrenzen musste von allen anderen. Wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir etwas stärker als er. Und das sind wirklich ernüchternde Worte, die Paulus den Korinthern schreibt. Denn er sagt, ihr fordert Gott heraus, dass ihr sagt, wir können das aushalten, was du nicht aushalten kannst. Du bist heilig, rein und herrlich und du liebst nur das wahre, schöne und gute. Wir, deine Kinder, können beides. Vom Tisch da essen und von diesem Tisch. Paulus sagt, das sollten wir nicht tun. Und es kommt dazu, dass die Korinther den Leib des Herrn nicht unterschieden haben. Und deswegen sind dann einige, 1. Korinther 11, krank geworden oder auch entschlafen. Und Paulus zeigt den theologischen Charakter des Abendmahls in dem auf, dass er sagt, es ist nicht nur rein Erinnerungsmahl. Also da isst man ein Stück Brot, trinkt Wein und da passiert nichts. Sondern er sagt, der zur Anbetung kommt, muss gereinigt sein. Der zur Anbetung kommt, muss abgesondert sein. Der zur Anbetung kommt und davor vom Tisch der Dämonen gegessen hat, begeht einen Bundesbruch. Und zwar, dass er versprochen hat, nur noch von diesem Tisch zu essen und sich nicht bei anderen Tischen zu bedienen. Und dann setzt er die Worte weiter ein, und das ist dann 1. Korinther 11, die Worte, die wir ja bei den meisten unserer Feste hören. Und das ist dann 1. Korinther 11, die Verse 17 bis 34. Die folgende Anordnung aber treffe ich, weil ich es nicht löblich finde, dass eure Zusammenkünfte euch nicht zum Segen, sondern zur Schädigung gereichen. Zunächst nämlich höre ich, dass, wenn ihr in der Gemeinde zusammenkommt, Spaltungen unter euch bestehen, und zum Teil glaube ich es. Es muss ja durch Parteiung bei euch geben, damit die Bewährten unter euch offenbar werden. Wenn ihr also an einem Ort zusammenkommt, so geschieht das doch nicht, um das Mahl des Herrn zu essen, denn jeder nimmt beim Essen sein eigenes Mahl vorweg, sodass der eine hungrig ist, während der andere betrunken ist. Also es herrschen da so chaotische Zustände. Die Gemeinden haben Feste gefeiert, was völlig normal war. Man kam zusammen, hat gegessen. Und wahrscheinlich das Abendmahl war dann in der Art, dass man gesagt hat, okay, wir machen eine Abtrennung von dem normalen Abendessen, das wir zusammen als Gemeinde haben. Hier ist ein Stück Brot und hier ist der Wein. Es wurde gesegnet und dann gegessen. Und Paulus sagt, ihr seid Kinder Gottes, ein Leib. Und was ihr hier tut, die einen futtern das Brot den anderen weg und die einen trinken zu viel Wein und besaufen sich. Und er sagt, das sieht weder nach Mahl des Herrn aus, noch nach einer guten Gemeinschaft. Ich meine, wir haben heute solche Zustände nicht, Gott sei Dank. Da haben sich viele Gemeinden gebessert. Aber was Paulus hier deutlich macht, ist, das Mahl des Herrn soll uns zum Segen darreichen. Also es soll uns segnen. Es ist nicht nur Erinnerung, die mit uns gar nichts macht, sondern es soll unseren Glauben fördern. Vers 23. Ich habe es meinerseits vom Herrn empfangen, wie ich es euch überliefert habe. Der Herr Jesus in der Nacht, als er verraten wurde, nahm er Brot, sprach das Dankgebet, brach und sagte, dies ist mein Leib für euch, dies tut zu meinem Gedächtnis. Ebenso auch den Kelch nach dem Mahl und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, dies tut, so oft ihr trinkt, zu meinem Gedächtnis. Denn so oft ihr dieses Brot esst und den Kelch trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er wiederkommt. Wer daher in unwürdiger Weise das Brot isst oder den Kelch des Herrn trinkt, der wird am Leib und am Blut des Herrn schuldig sein. Jeder aber prüfe sich selbst und so esse er von dem Brot und trinke von dem Kelch. Denn wer isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst Gericht, weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Deshalb gibt es unter euch Schwache und Kranke in großer Zahl und gar viele sind schon entschlafen. Und Paulus zeigt hier auf, dass das Abendmahl die Liturgie des Passamahls widerspiegelt. Und zwar die, die zu diesem Tisch kommen und von diesem Tisch essen, werden Teil von diesem Tisch, haben Teil an diesem Opfer, das dargebracht worden ist. Und auch hier liegt dann zwei Dinge vor, und zwar Segen und Fluch. Segen für die, die unterscheiden können, Segen für die, die verstanden haben, worum es beim Abendmahl geht, und Fluch für die, die nicht verstanden haben, die weiterhin in ihren Sünden leben und nicht gerettet sind. Menschen, die glauben, dass sie von beiden Tischen essen können. Und deswegen ist das Abendmahl nicht ein reines Erinnerungsmahl, sondern enthält Segen für den, der würdig ist. Er wird in seinem Glauben bestärkt und bekommt auch tiefere Freude in Gott. In der Apostelgeschichte lesen wir dann von der ersten Gemeinde. In Kapitel 2 steht, dass sie täglich zusammenkamen, in der Lehre der Apostel blieben und das Brot brachen. Interessanterweise lesen wir an einer zweiten Stelle über das Abendmahl und das ist dann Apostelgeschichte 20. Apostelgeschichte 20, 7. Als wir nun am ersten Tag nach dem Sabbat versammelt hatten, um das Brot zu brechen, besprachen sich Paulus mit ihnen, weil er am folgenden Tag abreisen wollte, und dehnte die Unterredung bis Mitternacht aus. Wir sehen hier zwei Dinge. Einmal die Gemeinde trifft sich am Sonntag, am ersten Tag der Woche, also erster Tag nach dem Sabbat. Und das zweite ist, dass sie jetzt wahrscheinlich wöchentlich sich nur noch zum Brotbrechen versammelt haben. Wir haben bei der ersten Gemeinde in Jerusalem diese Freude, die täglich geschieht. Und dann haben wir in den anderen Gemeinden das Etablierte, dass man am Sonntag zusammenkommt, die Predigt hört und dann zusammen das Brot bricht. Es ist auch interessant an dieser Stelle zu sehen, dass die ganze Motivation, warum man sich am ersten Tag der Woche trifft, um das Brot zu brechen. Es bedeutet nicht, dass sie nicht die Predigt hören wollten, aber es ist wirklich schön zu sehen, wie das Wort Gottes uns hier aufzeigt, wie die erste Gemeinde froh war um dieses Fest, das sie bekommen haben, um zusammen immer zu verkünden, was Christus für sie getan hat. Und zwar in Form dieses Abendmahls. Ja, die erste Gemeinde führt also die Tradition weiter. Wie gesagt, am Anfang von der Apostelgeschichte lesen wir noch vom täglichen Brotbrechen, zum Ende hin dann vom wöchentlichen. Wir feiern das Jahr einmal im Monat und in 100 Jahren wird es nur noch einmal im Jahr. Nein. Ja, also es ist schön, dass wir lesen dürfen von Apostelgeschichte 20, Es darf auch in dir eine Motivation sein, zu sagen, an diesem Sonntag ist das Abendmahl und ich freue mich darauf. Ich möchte dahin. Und wir als Gemeinde haben auch die Motivation zu sagen, wir feiern diesen Tag und haben auch als Zentrum das Abendmahl in unserem Gottesdienst und freuen uns darüber, dass wir in diesem Fest bekennen dürfen, was Christus für uns getan hat. Ja, in der Kirchengeschichte ist aber man nicht immer gut mit dem Abendmahl verfahren. Und zwar, wenn wir dann an die Reformation denken, gab es den Bruch mit der katholischen Kirche, die zu diesem Zeitpunkt glaubt und auch bekennt, dass beim Abendmahl Dinge passieren, von denen das Wort Gottes nichts sagt. Und zwar, dass das Brot sich wirklich in den Leib Christi verwandelt und den Wein, den man trinkt, auch in das Blut Christi verwandelt. Und eigentlich, was die katholische Kirche damit lehrt, ist, dass bei jeder Messe, in der das passiert, Christus nochmal gekreuzigt wird. Also es ist nicht nur das eine Opfer, das eins passiert ist und wir blicken jetzt rückblickend darauf, sondern Christus wird in jedem Abendmahl durch die Zeiten gekreuzigt für unsere Sünden. Und die Reformatoren haben sich von dieser Lehre getrennt, aber auch da gab es Extreme, so wie wir Menschen halt sind. Einer von ihnen, Zwingli, ein Schweizer, hat es ein bisschen übertrieben gesagt, es ist reines Gedächtnismahl. Dieses Mal, da passiert nichts. Da essen wir nur ein bisschen Brot und Wein und dann dürfen wir wieder auseinandergehen. Er hat sich sogar davon später abgesagt, nur haben seine Schüler diesen Gedanken aufgegriffen, der bis heute sehr stark verbreitet ist. Und das Abendmahl ist ein Gedächtnismahl, also nicht falsch verstehen. Es ist auf jeden Fall, Paulus sagt, zum Gedächtnis. Aber es ist nur ein Teil von dem Ganzen, was beim Abendmahl passiert. Denn das Abendmahl hat, wie wir schon sehen durften, durch das Alte Testament, aber auch dann der Bezug im Neuen Testament, diesen Charakter davon, dass es darf nur würdig gegessen werden. Von Menschen, die von Christus würdig gemacht worden sind. Da gibt es niemanden, der sonst einfach teilhaben darf. Bei dem Gedächtnismahl wäre das ein bisschen anders. Da könntest du auch andere einladen und sagen, wir feiern heute und komm zu uns, machen wir an Weihnachten vielleicht oder an anderen Festen, iss mit uns. Heute denken wir daran, Jesus ist geboren. Da ist kein Segen und Fluch dabei für den Menschen, der dabei da ist. Beim Abendmahl schon. Ja, und der eine wirklich schöne und gesunde Lehre und Sicht auf das Abendmahl hatte, das war Calvin. Er sagte nämlich, dass die katholische Kirche Recht damit hat, dass Christus im Abendmahl anwesend ist, aber nicht leiblich. Da geschieht nicht Veränderung der Elemente. Wir essen echtes Brot und wir trinken echten Wein und mehr passiert da nicht mit ihnen. Aber was beim Abendmahl so besonders ist, im Gegensatz zu dem, dass wir täglich Brot und Wein auch essen könnten und trinken, ist, dass beim Abendmahl die Einheit mit Christus besonders deutlich hervorgeht. Das Abendmahl macht genau das, was das Passa eins gemacht hat. Ich musste dieses Lamm opfern und dann musste ich ein Stück Fleisch davon essen. Da war diese engste Identifikation damit. Und deswegen sagt Calvin auch, beim Abendmahl passiert genau das. Ich identifiziere mich mit dem Tod und der Auferstehung Christi. Und deswegen ist es nicht nur einfach ein Stück Brot essen und Wein trinken, sondern es ist eine herrliche Verkündigung, dass Christus und ich eins sind, dass Christus das bewerkstelligt hat für mich. Und dass ich daraus meine Rettung sehen darf und Freude daran sehen darf. Deswegen sprechen wir auch, das ist ein sehr altes Wort, ein kananäisches Wort, dass das Abendmahl ein Sakrament ist. Klingt ein bisschen katholisch. Aber dazu aus dem zweiten Londoner Bekenntnis der Baptisten. Taufe und Abendmahl sind Anordnungen von ausdrücklichem und obersten Recht, die vom Herrn Jesus, dem einzigen Gesetzgeber, festgelegt worden sind, damit sie in seiner Gemeinde bis ans Ende der Welt durchgeführt werden. Also ein Sakrament ist mit einer einfachen Definition eine Anordnung Christi für seine Gemeinde. Davon haben wir einige, das andere wäre zum Beispiel die Taufe. Oder die Verkündigung des Wortes, bis er wiederkommt. Genau, das Abendmahl, eine Anordnung Christi und wir sollen es tun. Ja, genau. Ja. Gibt es weitere Ergänzungen oder Fragen bezüglich der geschichtlichen Einordnung des Abendmahls? Und ich habe eins aufgeschrieben, das fand ich sehr schön beim Recherchieren für dieses Thema. Das Abendmahl darf einfach gehalten werden. Was ich interessant finde, wir verbinden, glaube ich, Feste oft mit etwas Pompösen. Und das ist auch gar nicht verkehrt. Also zu Weihnachten wird hier auch wahrscheinlich wieder umdekoriert. Erntedank haben wir ja gesehen, wie viel hier vorne stand. Also wir verbinden mit Fest was Pompöses. Das Interessante ist, dass beim Abendmahl die Schlichtheit die größte Bedeutung hat. Und zwar, da liegen einfach nur Brot und Wein vorne. Und das reicht an Dekoration für diesen Anlass. Denn sie haben eine viel größere Verkündigung als alles, was wir aufhängen könnten oder wie wir den Raum schmücken. Und das andere ist natürlich, und das ist genau das, mit welcher Herzenshaltung komme ich zu diesem Fest? Wie ist mein Verlangen? Jesus hat ein Verlangen nach diesem Fest mit uns. Es ist gewaltig, oder? Er möchte mit uns diesen vierten Becher trinken. Und auch die Gemeinde Gottes sollte genau dieses Verlangen haben. Wir wollen eins mit Christus, dieses herrliche Fest, das auch wiederum ein Schatten ist auf das, was kommen soll, feiern. Und deswegen geht es darum, dass wir wirklich, wenn wir zum Abendmahl kommen, daran denken, es ist mehr als Erinnerung. Für mich als Kind Gottes liegt heute Segen bereit. Segen in dem, dass mein Glaube gestärkt wird. Ich finde das so schön beim Heidelberger Katechismus, wie er beschreibt, dass sogar die Zeremonie vorne, wenn der Diener das Brot bricht, so darf ich gewiss sein, dass einst auch der Leib meines Herrn gebrochen worden ist. Also all die Elemente, die beim Abendmahl passieren, sind eine Erinnerung. Und deswegen ist dieses Fest sehr schlicht gehalten, hat aber die stärkste Verkündigung, die wir kennen. Da brauchst du keine weiteren Dinge, die dazu kommen. Den Segen darfst du empfangen, weil Gott dein Versorger ist. Wie er einst das Manna vom Himmel gab, so gibt er dir nun Brot zu essen. Und was faszinierend ist, ist, dass die Predigt, das andere Sakrament, ist für unser Ohr gedacht. Wir sollen sitzen und hören und vernehmen und glauben. Das Abendmahl ist für unsere Augen, für unsere Hände und unseren Mund gemacht. Das erste ist, wir sehen das Brot und Wein und wir sind dankbar dafür. Wir sehen, wie das Brot gebrochen wird und erinnern uns daran, was der Herr getan hat. Dann darfst du es in die Hand nehmen. Und fühlen. Du hast ein echtes Stück Brot in der Hand und auch echten Wein, den du trinken sollst. Und dann sollst du es zu dir nehmen. Nimm und iss, sagt der Herr. Alle unsere Sinne sollen angesprochen werden, damit wir schmecken und sehen, wie freundlich der Herr ist. Und das ist das, was Feste ausmachen. Das Abendmahl ist ein Bundesmahl, an dem Sakramente teilzunehmen bedeutet, ich bekenne, ich verdiene den Tod, aber Gott gab sein Lamm, den Sohn, an meiner Statt. Und ich denke, das ist so schön, dass wir in diesem, genau das Zentrum des Evangeliums sehen, in diesem herrlichen, einfachen Fest, das die Gemeinde seit Tausenden von Jahren feiert und bei dem wir uns einmal im Monat einreihen, dass wir bekennen, von uns aus können wir nichts. Wir brauchten ein Lamm, das uns rettet. Gott hat dieses Lamm gegeben. Und darin liegt dieser wunderbare Segen, den Christus uns zuspricht. Vom Praktischen her, also wir machen das, denke ich, in der Gemeinde schon sehr, sehr gut, wie wir Abendmahl feiern. Also, dass wir mit einem Dankgebet starten für Brot und Wein. Das Brot wird bei uns gebrochen. Ich finde das schön in anderen Gemeinden, wenn ich ab und an bin und dann dort vorgeschnittenes Toastbrot finde, denke ich mir, Mann, oh Mann, ihr beraubt euch eines wunderschönen Zeichens, das vorne passiert, und zwar das gebrochene Brot. Und dann, dass wir auch mit Dank enden. Das, was die erste Gemeinde gemacht hat, das, was Jesus gemacht hat. Wirklich diese Umrahmung. Und das ist eigentlich nichts anderes, als uns wird die Liturgie eines Festes vorgegeben. Mit Dank zu beginnen, dann zu essen und dann zu danken und sich daran zu erfreuen, was Gott getan hat. Und in dieser Reihenfolge werden wir es eines Tages in Herrlichkeit mit Jesus tun. Und das ist gewaltig, oder? Er wird uns Brot und Wein darreichen und wir werden uns glücklich schätzen, dass wir zu diesem Bundesvolk gehören, das er errettet hat. Also auch da, das Abendmahl ist eine Predigt. Es gibt gewisse Gemeinden, die sehr viel Wert auf das würdig und unwürdig legen, aber in einer Art, dass man sagt, es gibt gewisse Sünden oder falls man seine Sünden am Samstagabend nicht bekannt hat, so darf man sonntagmorgens nicht zum Abendmahl erscheinen oder sollte nicht am Abendmahl teilnehmen. Paulus macht es in 1. Korinther 11 deutlich, was bedeutet es, unwürdig zu essen. Und zwar in erster Linie ein Mensch, der zum Volk Gottes gehört, ein Christ, der aber sagt, ich kann sündigen. Also das ist 1. Korinther 10. Also am Tisch der Dämonen zu essen und am Tisch des Herrn bedeutet nicht, dass du sündigst und dann Abendmahl feierst, weil das tut jeder von uns. Also wir haben nicht eine perfekte Woche vor dem Abendmahl und kommen dann hin und erfreuen uns daran, dass Gott uns 7 Tage Sieg geschenkt hat, bevor wir das Mahl des Herrn feiern dürfen. Sondern Paulus sagt ihnen ganz deutlich, das sind Menschen, die bekennen, ich kann sowohl sündigen als auch mit Christus verbunden sein. Und 1. Korinther 5 sagt, es gibt solche Menschen, die nennen sich Brüder, sündigen aber. Und diese sollt ihr ausschließen, weil genau das passiert. Einer, der sich zu Christus bekennt, will dir erklären, dass er auch weiterhin in Sünde leben darf. Das sei ferne. Das ist das Erste. Das ist einer, der unwürdig ist, weil er Christi Leib nicht unterscheidet. Das andere ist, und ich meine, da haben wir kirchengeschichtlich irgendwann mal ein bisschen weniger Probleme damit bekommen, ist das in 1. Korinther 11, dass man einfach zusammenkommt als Gemeinde. Das können wir übrigens auch immer noch tun, zu sagen, wir machen ein Fest, im Sinne, wir essen zusammen und dann steht Corny oder Benny auf, nimmt so ein Stück Brot, Wein und sagt, lass uns jetzt zusammen das Abendmahl feiern. Hier bestand die Gefahr bei den Korinthern, dass die einen hungrig kamen und gesagt haben, ich esse hier alles weg, und die anderen waren so, hey, hier gibt's genug Wein, um sich zu besaufen. Und auch das war eine falsche Unterscheidung des Leibes des Herrn, dass man das Abendmahl in keinster Weise heilig gesehen hat. Und deswegen, hier an dieser Stelle, vielleicht auch seelsorgerlich, liebe Geschwister, ist das wichtig, dass wir verstehen, wir kommen alle am Sonntag als Sünder zusammen. Wir haben eine Woche hinter uns mit leicht oder schweren Sünden. Es ist egal, wir haben gesündigt, wir sind gefallen, wir haben oft Gottes Gebote nicht treu befolgt, wir haben alles Mögliche in uns aufgeladen, Sorgen, Lasten, Unglaube. Und das ist nicht das, was dich vom Abendmahl hindern sollte. Was dich beim Abendmahl hindern sollte, ist, wenn du dabei denkst, das war okay, die Woche, die hinter mir liegt. Aber wenn du weißt, dass du alleine auf der Gnade Gottes ruhst, dass deine Woche schlimm aussah und du es bereust, dann ist das das Herrlichste, was man tun kann. Ich fühle mich unwürdig zu essen und ich nehme, weil wie gesagt, wie der eine gesagt hat, weil ich mit dem Abendmahl genau das predige, dass ich unwürdig bin, dass in mir nichts Gutes ist und dass an meiner Stadt jemand sterben muss, und zwar Jesus Christus. Und das ist meine Verkündigung im Abendmahl. Und es ist nicht verkehrt, sogar unwürdig zu denken, aber ihr solltet ein Abendmahl nicht auslassen, wenn, wie gesagt, diese zwei Sachen nicht geschehen. Und in unserem Falle würde ich sagen, ist Zweites nicht mehr so gegeben, dass wir den Leib des Herrn nicht unterscheiden von anderen Essen, aber vielmehr, dass jemand in Sünde lebt und behauptet, dass das okay ist als Christ. Alles andere sollte dich sogar zum Abendmahl hinreißen. Also im Sinne, selbst wenn du die schlimmste Woche hinter dir hast, dann sollte es dich verlangen, zu sagen, ich komme hin und ich will diese Verkündigung. Weil, und das finde ich, ist wirklich erschreckend, diese falsche Lehre führt dazu, du hast schon eine schlimme Woche hinter dir und dann badest du in Selbstgerechtigkeit von, ich bin ja nicht würdig, dieses Mal einzunehmen. Das eigentlich mir predigen soll, dass du nicht würdig bist. Christus ist würdig und Christus reicht dir das da. Und dass du dir Segen beraubst in der Art, dass man nicht teilnimmt. Und Christen halten sich oft fern, weil sie ein falsches Verständnis von unwürdig. Deswegen danke, Andi, dass du es an dieser Stelle nochmal erwähnt hast. Also, dass wir wirklich auch verstehen, was dieses Abendmahl wirklich bedeutet. Und dass wir in dem Abendmahl Glaubensstärkung bekommen für unsere Seelen. Also, das Würdigsein bedeutet wirklich, Christus ist würdig, nicht ich.